Heute sprechen wir über das Thema IoT in Space. Zu Gast Herr Thomas Jatzombek. Ich grüße Sie.
Hallo.
Sie sind Beauftragter des BMWI für digitale Wirtschaft und Startups und darüber hinaus Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt. IoT, Internet der Dinge. In Weltraum beschreibt die Nutzung von weltraumbasierten Internettechnologien und Infrastrukturen als Kommunikationsplattform, um die Vielzahl an cyberphysischen Objekten und Entitäten des IoTs zu vernetzen und insbesondere eine fehlerhafte und reibungslose Datenkommunikation zu bieten. Welche Chancen sehen Sie bei IoT in Space, gerade mit Blick auf Deutschland?
Also IoT ist natürlich ein absolutes Hype-Thema und ich glaube, wenn man auf Zukunftstechnologien schaut, dann hat man die momentan als Buzzword künstliche Intelligenz an jeder Ecke zu finden. Man hat das Thema Blockchain und dann kommt auch immer sehr schnell IoT. Und es ist, glaube ich, offensichtlich, dass alle Geräte miteinander vernetzt werden und Konnektivität bekommen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das eigentlich gewährleisten, dass auch wirklich die Geräte überall erreichbar sind. Und aus diesem Grund ist der nächste Hype tatsächlich auch das Thema Kommunikation aus dem Weltraum. Wir sehen, dass Elon Musk gerade dabei ist mit dem Starlink-Netzwerk. 40.000 Satelliten, das ist sein Ziel, eine unglaubliche Masse in den erdnahen Orbit zu bringen, um damit am Ende ein flächendeckendes Internet aufzubauen. Das ist sicherlich nicht nur für IoT gedacht, das ermöglicht dann auch Internetzugänge in Afrika und je nachdem, wie die Störtechnik ist, vielleicht sogar ungefilterten Zugang in China. Aber interessant wird das natürlich, weil ich Geräte adressieren kann in den entlegensten Gegenden der Welt. Und da wird sehr, sehr viel investiert. Jeff Bezos hat das Thema für sich ebenfalls entdeckt und startet hier ebenfalls eine große Initiative. Und insofern ist auch relativ sicher, dass das in den nächsten Jahren kommen wird. Und die Frage ist, wie kann man die Techniken am besten nutzen? Die Antennen sind teilweise relativ groß, die man für Internettechnologie aus dem Weltraum bringt. Aber so wie wir das auch bei allen anderen Gerätearten kennen, wird da natürlich auch eine Miniaturisierung einsetzen.
Vielen Dank. Welche Rolle soll die Politik bei diesem Thema IoT in Zukunft spielen oder wird diese spielen?
Also eine Möglichkeit würde natürlich auch darin bestehen, tatsächlich selber auch ein solches weltumspannendes Satellitennetz aufzubauen. Aber dafür braucht man gigantische Investitionsvorhaben, wo sich jedenfalls im politischen Umfeld, außer vielleicht in China, niemand wirklich dazu bereit erklärt, auch das Risiko dafür zu übernehmen. Und insofern ist das, was wir halt insgesamt machen, bestimmte Technologien zu fördern. Wenn wir auf den Bereich IoT gucken, dann ist in unserer DE-Hub-Initiative der Hub in Berlin einer, der halt das Thema IoT-Technologien als Schwerpunkt hat, den wir mit Geldern unseres Hauses des Bundeswirtschaftsministeriums unterstützen. Und wenn wir auf das Thema Raumfahrt gucken, ist Deutschland seit dem Herbst letzten Jahres der größte Investor in Raumfahrt in Europa. Wir machen mehr als Frankreich jetzt mittlerweile im Rahmen der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Und wir legen hier auch ganz klar einen Schwerpunkt auf das Thema Startups. Das ist für mich persönlich sehr wichtig. Früher war Raumfahrt so, dass man dann am Ende große Projekte sich ausgedacht hat und dann ist man zu Airbus oder anderen gegangen und hat den Auftrag gegeben. Wir machen jetzt zum Beispiel einen Wettbewerb für Micro-Launcher, also für kleinere Raketensysteme, mit denen man aber auch bereits Kommunikations- oder Wettersatelliten in den Weltraum schießen kann. Und hier gibt es mehrere vielversprechende Startups in Deutschland. Wir machen jetzt einen Wettbewerb, machen Meilensteine, geben für die Studienentwicklung Geld und geben dann auch Aufträge, sodass hier tatsächlich ein Markt entstehen kann und diese Startups eine Chance haben, eben auch die großen Player herauszufordern. Und in diesem Kontext sind natürlich auch IoT-Technologien sehr willkommen, die bei uns ebenfalls von hohem Interesse begleitet werden.
Sie haben es erst kurz angesprochen, also in Deutschland gibt es ja schon einige vielversprechende Startups, um einige zu nennen, Oratech oder PTS, welche sich diesem Thema IoT in Space widmen. Die Frage, die sich mir stellt aktuell ist, haben diese Startups überhaupt eine Chance, sich am Markt gegenüber diesen Mega-Playern durchzusetzen? Das ist so die Frage.
Ja, die Geschäftsmodelle dieser Firmen sind ja sehr unterschiedlich. Oratech ist sicherlich auch ein mittlerweile global sehr beachtetes Startup, was sich darauf konzentriert, Waldbranderkennung aus dem Weltraum zu machen mit Satelliten, mit einem speziellen Messinstrument. um hier sehr viel frühzeitiger Waldbrände zu erkennen. Es ist wohl so, dass 10% des CO2-Ausstoßes weltweit durch Waldbrände kommt. Und wenn man hier früher erkennen kann und früher löschen kann, ist hier ein ganz erhebliches Potenzial zur CO2-Einsparung. Ein sehr spannendes Projekt, wie ich finde. PTS, ich glaube Planetary Transportation Systems heißen sie jetzt, ist ein Startup, die einen Flug zum Mond machen wollen mit einem Roboter. Ebenfalls sehr interessant, wir haben uns auch letztes Jahr bei der ESA, haben wir ein Projekt gezeichnet für eben so eine solche robotische Mondmission. Da gibt es also auch eine Chance jetzt für PTS da halt mitzumachen. Man wird sehen, inwieweit diese Unternehmen dann am Ende halt auch einen wirtschaftlichen Erfolg davontragen. Ich finde, beide haben spannende Ingenieure, spannende Themen. Wir begleiten das sehr positiv. Es sind auch tolle Gründer am Start. Aber natürlich ist es eben so, wenn man in Startups und in Wagniskapital investiert, gibt es keine Garantie, dass es am Ende auch wirklich funktioniert. Es ist eine komplexe Technik, wenn man in den Weltraum will, und die Geschäftsmodelle müssen sich am Ende halt eben auch beweisen. Das müssen am Ende dann auch Investoren entscheiden, aber wir finden die Themen interessant und sind da jedenfalls auch mit Aufträgen mit dabei.
Vor welchen großen Herausforderungen stehen wir aktuell bei diesem Thema IoT in Space? Also was braucht es noch, damit dieses Thema wirklich zum Explodieren kommt?
Ich glaube, die zentrale Herausforderung für sämtliche Raumfahrtthemen, es ist ja nicht so ganz leicht jetzt abzugrenzen, speziell IoT von den ganzen interessanten Raumfahrtthemen, die man jetzt hat. Die Herausforderung besteht erstens darin, dass man hier eine Plattform, ein Ökosystem auch für Gründer baut. Wenn wir jetzt nochmal auf die USA schauen, dann ist tatsächlich dieses Launch America Erfolg, also nach fast 10 Jahren erstmals wieder Astronauten von amerikanischem Boden in den Weltraum zu bringen. Das hat die NASA als Wettbewerb ausgeschrieben und am Ende waren es eben nicht Boeing oder Lockheed Martin oder Northrop Grumman, also sozusagen die etablierten Akteure, die das geschafft haben, sondern mit SpaceX ein Startup. Umgekehrt hat SpaceX von der NASA Aufträge, es wird vermutet, von bis zu 10 Milliarden Dollar bekommen. Das ist natürlich auch eine Größenordnung. Deshalb sind, glaube ich, die staatlichen Anker-Investments oder vielmehr die staatlichen Aufträge an solche jungen Unternehmen substanziell, damit sie gerade in diesen Bereichen wachsen können. Und genau so etwas bauen wir eben jetzt auch bei dem Launcher-Thema, aber auch bei kleinen Satelliten, und wir wollen das auch für weitere Technologien machen. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, dass wir bei der Raumfahrt mehr Wettbewerb schaffen, neue Akteure zulassen, Startups zulassen. Hier geht es auch um die Frage, wie kann man Wagniskapital bereitstellen. Da machen wir auch viele Initiativen als Wirtschaftsministerium, um am Ende Wagniskapitalgeber zu unterstützen und mehr noch in Startups halt zu investieren. Und wenn man das alles miteinander zusammenbindet, glaube ich, dann haben wir hier in der Tat auch eine gute Voraussetzung. Aber das muss man tatsächlich am Ende halt auch hinbringen.
Super, vielen Dank. Die Ausgangsbasis halt für dieses IoT from Space ist das bestehende satellitenbasierte Kommunikationsnetzwerk, so wie ich gelernt habe. Dieses wurde insbesondere aus speziellen Kommunikationsbedarfen einzelner ziviler bzw. militärischer Akteure entwickelt, um erste Kommunikationswege in abgelegenen Regionen in der Luft oder auf See zu schaffen. So ist ursprünglich ja der Grundgedanke der Datenkommunikation mittels weltraumbasierter Infrastrukturen nicht neu, sagen viele Experten. Bislang waren vor allem staatlich finanzierte Forschungsakteure in der Entwicklung von weltraumbasierten Kommunikationsplattformen aktiv. Jetzt treten nun verstärkt kommerziell ausgerichtete Unternehmen in dieses Feld. Was ist so der Grund, dass diese Akteure jetzt mitmischen wollen?
Ja, in der Tat war das Thema Kommunikation aus dem Weltraum ursprünglich ein Regierungsthema, wo man sich überlegt hat, wie kann man seine im Zweifelsfall Flugzeuge und Flugzeugträger, Schiffe, Armeen, was auch immer, halt weltweit in eine Kommunikationsstruktur bringen, die dann am besten auch noch abhörsicher ist. Und das waren Anwendungen mit Satelliten, die im sogenannten geostationären Orbit waren, das heißt also tatsächlich 40.000 Kilometer von der Erde entfernt, mit auch all den Schwierigkeiten, dass man große Antennen braucht, dass die Latenzzeiten sehr lang sind. Und das, was jetzt gemacht wird, ist durch den technischen Fortschritt mit viel kleineren Satelliten im erdnahen Orbit und sehr viel mehr eine sehr viel schnellere Kommunikation, also mit sehr viel kürzeren Latenzzeiten bereitzustellen, die ganz neue Anwendungen dann halt am Ende auch ermöglicht. Und wir sehen halt, dass über das Thema IoT, also Logistikketten, Geräte an entfernten Orten, alles Mögliche jetzt sich halt auch hier ein Business Case am Ende aufspannt. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum man jetzt private Akteure da drin hat. Es gibt da übrigens auch eine ganz interessante Company aus Deutschland, das ist Mynaric, die sind börsengelistet und bauen auf Technologie unseres DLR, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, auf, die Laserkommunikation zwischen Satelliten anbieten, und zwar abhörsicher, und das ist quasi wie Glasfaser, nur ohne Kabel, also das Licht geht direkt zwischen den Satelliten hin und her. Und was auch eine Schlüsseltechnologie ist, denn wenn man jetzt tausende von Satelliten im Weltraum hat, die alle miteinander kommunizieren müssen, kommt es natürlich auch darauf an, dass das Backbone schnell ist, also die Kommunikation zwischen den Satelliten, dass sie abhörsicher ist, und genau so eine Technologie können auch Startups aus Deutschland liefern, und insofern spielen wir hier auch bei dem Thema mit.
Jetzt stelle ich mir vor, sollte jetzt nicht verschiedene Akteure wie eine Telekom oder wie ein Vodafone oder andere in diesen Feld mit mischen, und zudem stelle ich mir das so vor, wenn dort oben im Weltraum viele Satelliten rumschwören, sind die nicht das zentrale Steuerelement für autonome Flugzeuge, für autonome Züge, für autonome Fahrzeugvehicles auf der Erde? Wie sehen Sie das? Ist das nicht die Grundvoraussetzung für autonome Flotten?
Das muss ich erst noch zeigen, wegen der doch selbst im erdnahen Orbit noch relativ langen Latenzzeiten. Also hier haben wir Satelliten, die typischerweise 1000 Kilometer entfernt sind. Das ist schon eine Strecke. Hat man nicht immer die Reaktionsgeschwindigkeit, die man braucht. Aber man kann natürlich hier auch hybride Netze denken, dass man tatsächlich auch in einer direkten Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation zum Beispiel 5G-Technologien einsetzt und das eben durch diese Satellitentechnik flankiert. Ich glaube, das wird ein zentraler Baustein jedenfalls da drin sein, weil jedes autonom sich bewegende Vehikel muss am Ende eine eigene Sensorik haben und auch eine eigene Kommunikationsfähigkeit und auch in der Lage sein, zuverlässig weiter zu agieren, wenn andere Kommunikation, externe Kommunikation abbricht, was aus den verschiedensten Gründen immer passieren kann. Aber flankierend halt eben genau tatsächlich Konnektivität anzubieten, dafür sind Satellitennetze natürlich total interessant. Es ist die Frage, ob man dafür wirklich auch diese erdnahen Systeme braucht, ob man es nicht auch über andere geostationäre Satelliten etc. realisieren kann. Aber ja, ich glaube sehr daran, dass das Thema Kommunikation über Satellit ein wichtiger Baustein in einem vernünftigen Ausbau einer Breitbandinfrastruktur ist.
Was reizt Sie so? Was ist so Ihr Motiv an diesem Thema, wo Sie sofort sagen, wow, dafür brenne ich, dafür möchte ich noch mehr Zeit investieren? Also was ist Ihr Motiv, bei dem ganzen Thema mitwirken zu wollen, Ihr persönliches?
Also erstmal ist mein Job. Insofern muss ich das machen, ob ich das will oder nicht. Nein, ich finde es natürlich sehr, sehr spannend. Ich hoffe, das merkt man auch. Und ich glaube, wenn wir auf den Technologiewettbewerb, den globalen, schauen, dann haben viele den Eindruck, dass, wenn es um Internettechnologien geht, dass Europa hier irgendwie zurückliegt. Und da gibt es viele Zahlen, die sowas auch bestätigen. Die Silicon Valley-Industrie, China, die sehr stark investieren. Und ich glaube, hier ist auch the next big thing. Es gibt nicht diese eine Sache, aber ich glaube, wenn Elon Musk und Jeff Bezos hier solche großen Summen investieren, dann erkennt man schon, dass sehr zentrale Akteure der Internetökonomie das für eine relevante Zukunftsgröße halten und bereit sind, hier viel Geld in die Hand zu nehmen. Und insofern wissen wir, dass das das nächste Spielfeld sein wird oder eins der nächsten Spielfelder. Und hier mitzumischen und das nicht zu verschlafen, das treibt mich in der Tat an. Und ich sehe hier viele spannende Gründer mit wirklich tollen Companies. Und dass mit privatem Geld und auf eigenes Risiko agiert wird, ist in der Raumfahrt auch was völlig Neues. Und das mag ich sehr gerne. Ich bin auch quasi Quereinsteiger in die Raumfahrt seit 2 Jahren und beschäftige mich aber sehr lange mit Startups und Digitaltechnologien. Und sozusagen diesen Spirit der Gründerszene in die Raumfahrt reinzubringen, das ist für mich persönlich ein Anliegen und eine Motivation, und ich sehe, dass das auch Früchte trägt.
Danke. Jetzt habe ich mal so ein bisschen recherchiert und da bin ich beim Googlen so drauf gekommen, es gibt dieses Space Breakfast, was ja jedes Quartal stattfindet, wo man verschiedene Akteure zusammenbringt. Was ist das Ziel dieser Initiative des Space Breakfasts?
Ja, das ist das New Space Breakfast und es wird veranstaltet interessanterweise vom BDI, also von dem traditionellen Bundesverband der deutschen Industrie, wo sich früher eher so die Stahlproduzenten wiedergefunden haben und die Autobauer. Und dass man hier das Thema Raumfahrt und insbesondere das Stichwort New Space sagt, ja, also sozusagen die neue Raumfahrt, was sich auch vor allem halt auf die Art der Akteure und die Art der Finanzierung bezieht. Dass das jetzt auch für den großen BDI ein Thema ist, das zeigt halt eben auch die Entwicklung. Und ich glaube, der Veranstalter kann besser sagen, was das Ziel dessen ist. Ich schätze das Veranstaltungsformat, weil man hier tatsächlich mal sehen kann, was machen eigentlich andere. Und hier muss man auch Investoren und Startups zusammenbringen, damit es auch eine bessere Finanzierung für diese Space-Startups gibt. Das finde ich ist dabei ein wichtiger Aspekt und für uns ist natürlich auch interessant, wo können wir das auch flankieren am Ende, indem man mal Wettbewerbe ausschreibt, Studien macht, auch das Thema Technologietransfer aus dem DLR heraus ist natürlich wichtig, dass nicht nur an Airbus und OHB Technologietransfer stattfindet, sondern eben auch an die jungen Gründer und es hier eben auch die Chance für neue Akteure gibt, in diesen Markt einzusteigen.
Wenn ich mich jetzt in die Lage versetze, von diesen jungen Wilden, von den jungen Gründern, die Ideen haben in diesem Geschäftsfeld IoT in Space, an wem können die sich richten? Wer ist die zentrale Anlaufstelle für diese Akteure, wenn sie Investoren suchen, wenn sie Corporate suchen oder Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell mit aufbauen möchten?
Ja, also die Raumfahrttechnologien sind natürlich viel stärker als andere Branchen technologiegetrieben. Das bedeutet also, jemand, der auf dem Papier eine gute Idee hat, wird da im Zweifelsfall nicht sofort an Investorengelder bekommen, sondern braucht schon auch ein Team von Ingenieuren, die auch wirklich was entwickelt haben. Also das macht diese Branche sehr ganz klar aus. Also das Raketen-Startup ESA Aerospace mal als Beispiel, die halt einen eigenen Raketenmotor entwickeln, ja, oder Aurora Tech mit ihrem Spezialinstrument, um Waldbrände zu erkennen auf dem Satelliten. Hier stehen halt am Ende immer technologische Entwicklungen im Vordergrund und die muss man, glaube ich, mitbringen und dann finden sich die Dinge eigentlich relativ von selbst. Es gibt natürlich auch in der Szene Investoren, an die man sich wenden kann. Man kann mit dem DLR über Kooperationen reden, man kann auch mit der Europäischen Raumfahrtagentur über Kooperationen reden und ich habe den Eindruck, dass die Gründer, die hier unterwegs sind, schon ganz gut ihr Terrain eigentlich abstecken.
Gibt es noch etwas abschließend zu sagen, was Sie unseren Zuhörern da draußen mitgeben möchten? An so Tipps und Tricks oder gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das möchten Sie gern noch loswerden?
Ja, ich glaube, mehr Interesse vielleicht auch für das Thema Raumfahrt, weil vielen kommt das vor wie eine alte Branche. Es ist aber, wie ich hoffentlich jetzt auch deutlich machen konnte, eine Branche, die sich sehr stark verändert, mit sehr viel Zukunftspotenzial. Und es ist eine absolut zentrale Infrastruktur. Wir würden heute mit unseren Smartphones kein Google Maps benutzen können, wenn es keine Navigationssatelliten gäbe, kein Auto würde seinen Weg finden und von Drohnen etc. wollen wir gar nicht erst reden. Die setzen alle darauf auf. Für die Energienetze gibt es Uhren, über den Weltraum die Uhrzeit distribuieren und die Netze synchronisieren. Die würden ohne Weltraumtechnik sofort zusammenbrechen. Insofern ist es auch eine verwundbare Infrastruktur, die wir übrigens jetzt auch schützen werden. Wir wüssten nichts über den Klimawandel, wenn wir nicht die Erdbeobachtungssatelliten hätten, die auch messen können, wie tatsächlich jetzt CO2 und Methan und andere Konzentrationen in der Atmosphäre sind. Und wir wüssten im Übrigen auch gar nicht, wie die Welt aussieht, wenn wir nicht aus dem Weltraum Fotos machen könnten. Und deshalb ist die Raumfahrt eine, wie ich den Eindruck habe, vielleicht die meist unterschätzte Branche und Technologie, weil man sie halt nicht sehen kann. Ja. Und aber unser tägliches Leben würde ohne Raumfahrt nicht funktionieren. Und die Entwicklungen, die hier stattfinden, sind auch sehr disruptiv. Und ich finde es wichtig, dass wir als Deutsche mit dabei sind. Und deshalb bin ich auch sehr stolz darauf, dass wir es geschafft haben, jetzt in Europa als Staat mit den staatlichen Ausgaben der größte Investor geworden zu sein seit dem Herbst letzten Jahres, weil wir investieren hier wirklich in viele Zukunftstechnologien, die für unser Leben wichtig sind und die auch einen großen wirtschaftlichen Nutzen bringen werden.
Also es ist ja ein abgespacedes Thema, kann man ja so sagen. Vielen Dank, Herr Thomas Jatzombek, für diese Einblicke. Ich freue mich auf eine Fortsetzung der Gespräche auf der Hypermotion, wo wir mit einigen Experten, auch unter anderem mit Ihnen, über das Thema IoT in Space gemeinsam mit Ihnen diskutieren werden. Ich freue mich auf die Fortsetzung. Danke für Ihre Zeit. Alles Gute und bis bald. Danke.
Gerne, bis dahin.